Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Jana unterrichtet am College in New York und ist auch Schriftstellerin. Wir sprechen darüber, wie unterschiedlich es ist, in den USA oder in Deutschland zu studieren. Außerdem hat Jana ein Buch geschrieben mit 10 Spaziergängen durch New York City, die von beeindruckenden Frauen der Stadt erzählen. Was für eine tolle Idee! Und ihr Werdegang zeigt uns auch, wie Durchhaltevermögen sich am Ende immer auszahlt. Viel Spaß beim Zuhören! Ich habe heute einen ganz tollen Podcast-Gast. Herzlich willkommen, Jana. Wie schön, dass du hier bist.
Danke, Susi. Ich freue mich auch total.
Also Jana ist über eine Freundin, haben wir uns kennengelernt. Und sie hat gesagt, du musst unbedingt die Jana in den Podcast holen. Und jetzt freue ich mich total, dass du hier bist. Ich fange gleich mal von vorne an. Wie bist du denn in die USA gekommen, Jana?
Okay. Ich versuche das jetzt kurz zu fassen. Und zwar, ja, jetzt muss ich gerade zurück überlegen. Es ist wirklich schon länger her. Also 2012 war ich zum ersten Mal in den USA. Mhm. Also vor 14 Jahren. Und zwar war das damals eine Reise mit meiner besten Freundin, mit meiner Grundschulfreundin. Und ich hatte gerade meinen Magister abgeschlossen an der LMU in München. Und sie hatte auch ihre Ausbildung abgeschlossen. Und dann war das so der Zeitpunkt im Leben, wo wir uns dachten, okay, jetzt ist Zeit, einmal rauszukommen aus Deutschland. Und dann nicht nur nach Italien oder nach Frankreich, das ja auch total schöne Länder sind, aber mal so was ganz anderes sehen. Und so haben wir angefangen zu träumen und sind dann ziemlich schnell auf New York gekommen und haben gesagt, das müssen wir einmal gemacht haben. Und so haben wir dann eine Reise geplant und waren erst mal 10 Tage in New York und dann sind wir noch weitergeflogen nach Seattle und von Seattle mit dem Auto nach San Diego gefahren, haben so einen richtigen Roadtrip gemacht. Das war nochmal so ein Monat, 1,5 Monate. Und das war eine Reise, die tatsächlich, ja, würde ich sagen, mein Leben verändert hat. Ich hatte nicht den Plan, in die USA zu ziehen und trotzdem bin ich 14 Jahre später immer noch hier. Und wie das Leben manchmal so ist. Ich habe aber während der Reise gemerkt, dass mir das Rauskommen aus Deutschland und das Rauskommen aus der eigenen Kultur sehr gut getan hat. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon den Plan, an einem Roman zu arbeiten. Ich hatte schon länger eine Romanidee mit mir herumgetragen und es sollte so oder so ein neues Kapitel beginnen, war ja klar, ich hatte gerade den Abschluss. Und so kam es, dass ich dann erstmal in den USA den Roman begonnen habe und dort angefangen habe zu schreiben und das nochmal ein bisschen, ja, ich wollte noch ein bisschen tiefer gehen. Ich hatte dann nach der Zeit das Gefühl, es ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe da noch mehr zu sehen und noch mehr zu erfahren und noch mehr auch über mich zu erfahren. Und bin dann ziemlich schnell wieder zurück und habe mich dann auch an den Schreibtisch gesetzt und geschrieben. Und und jetzt mache ich so ein bisschen Kurzversion, weil sonst dauert es wirklich zu lange. Aber ich habe dann eine Stelle bekommen an der Universität in North Carolina. Das ist südlich von New York in den Blue Ridge Mountains, wirklich eine ganz, ganz schöne Ecke von den USA. Und dort habe ich angefangen, Deutsch zu unterrichten. Und das war wirklich, ich bin da hingegangen und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich bin Deutsche, ich bin Germanistin, hatte keine Lehrerfahrung, überhaupt nicht. Aber ich dachte mir, ich versuche es einfach und schau mal, was passiert. Und bin dann ein Jahr immer zu denen ihre Veranstaltungen gegangen und habe einfach nicht locker gelassen. Und dann haben sie mir ein Seminar gegeben, haben gesagt, okay, wir brauchen jemanden und wir würden total gerne mit dir zusammenarbeiten. Wir brauchen jemanden, der deutsche Sprache unterrichtet. Und da so hatte ich dann meinen ersten Kurs. Das war dann 2014, 2 Jahre später.
Wow.
Und seitdem bin ich in der Lehre. Ich habe dann danach auch nochmal meinen Doktor gemacht. Also habe eigentlich einen sehr untypischen Lebenslauf, weil viel geradliniger und typischer wäre natürlich, dass man nach dem Master oder nach dem Magister direkt den Doktor anschließt. Aber ich habe gemerkt mit dem Schreiben, dass die Lehre einfach so eine wunderbare, das ist eine ganz wunderbare Kombination für mich, mit den Studierenden zu arbeiten und dann gleichzeitig am Schreibtisch so die Arbeit für sich allein im Kopf.
Aber sag mal kurz, das wäre wahrscheinlich in Deutschland so nicht passiert.
Auf gar keinen Fall, genau.
Okay.
Ich weiß nicht, was ich in Deutschland momentan machen würde.
Ja.
Ich habe tatsächlich zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen drüber nachgedacht, was wäre, wenn ich jetzt nach Deutschland gehen würde und welche Arbeit ich dann machen würde. Ich finde so die Arbeit am Literaturhaus oder an Literaturhäusern in Deutschland sehr spannend. Das gibt's so hier nicht. Es gibt Literaturhäuser hier sehr wenig. Nicht so, wie wir es aus Deutschland kennen. Aber tatsächlich hätte ich auf gar keinen Fall als eine, die kreativ tätig ist, die dann auch mal kurzzeitig in einem Buchladen gearbeitet hat, die mal kurzzeitig auch einen Podcast hatte, die in der Germanistik studiert hat und jetzt inzwischen unterrichte ich auch ganz interdisziplinäre Kurse in den Humanities. Also recht breit aufgestellt und ich glaube, das widerspricht so dem typischen der deutschen Akademievorstellung.
Was ich auch spannend finde, du hast gesagt, du bist ein Jahr lang da immer wieder hingegangen.
Ja, genau.
Ist ja auch, man unterschätzt immer, man muss halt schon auch ein bisschen mal dranbleiben und zeigen, ich möchte das wirklich.
Absolut.
Und es hat geklappt.
Ja, genau. Und es ist natürlich im Rückblick ist immer alles recht geradläufig, ne? Wenn Leute jetzt so meinen Lebenslauf sehen, denkst du so, ja, wow, in die USA und dann Dozentin an der Universität und jetzt inzwischen Direktorin und Vollzeitstelle am Bard College in New York. Die ganzen Türen, die man sich auf dem Weg offen halten muss und die ganzen Türen, die zu nichts führen, das sieht im Rückblick keiner. Und da war gerade am Anfang natürlich viel ausprobieren, viel für umsonst arbeiten, viel am Wochenende und nachts. Also ich habe in den ersten Jahren in den USA im Buchladen gearbeitet, weil dieser eine Kurs an der Universität hätte nicht mal meine Miete abgedeckt. Dann habe ich noch nebenher privat Deutsch unterrichtet. Ich habe auch gekellnert. Ich habe auch abends noch gekellnert und habe einfach 7 Tage die Woche gearbeitet. Und habe gehofft, dass aus dem einen Kurs vielleicht mal noch ein zweiter wird. Und so ist es dann passiert. Und dann 2 Jahre später haben sie mir die Vollzeitstelle angeboten, was selbst in den USA, wenn man nur den Master hat, auch nicht gang und gäbe ist. Also das war schon toll. Und so hatte ich dann die Vollzeitstelle und habe dann recht kurz danach auch gemerkt, okay, es ist jetzt Zeit für den Doktor. Das ist so ein Teil von meinem Leben geworden, das mir so wichtig ist. Und da möchte ich auch nochmal drin wachsen. Also ich habe dann gemerkt, ich habe dann auch immer relativ schnell immer dieselben Kurse unterrichtet, ist ja klar. Also wenn man dann nicht den Doktor, nicht die Forschung hat, dann war ich so in den Sprachkursen und das war schon toll, aber es war dann auch klar, okay, das will ich jetzt nicht die nächsten 20 Jahre machen. Und so habe ich das 6 Jahre lang sehr genossen in Asheville und habe dann aber währenddessen schon mit meinem Doktor begonnen an der LMU und hatte ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung für 3 Jahre und das hat mir dann erlaubt, die Vollzeitstelle abzugeben, weil ich schon gemerkt habe, okay, die Dissertation zu schreiben, während man Vollzeit arbeitet, ist ein bisschen wahnsinnig. Also dann braucht man tatsächlich 20 Jahre und ich hatte keine Lust, dass ich dann in so 10 Jahren immer noch dran sitze, sondern das war mir mir war dann auch klar, okay, ich will das jetzt 3 Jahre lang intensiv machen und dann ist auch gut. Und dann auf zu neuen Ufern.
Was kann man von New Yorkern lernen über Beauty und Fashion? Wie kommunizieren New Yorker eigentlich? Ist dieser Smalltalk wirklich so oberflächlich? Warum sind New Yorker so diszipliniert? Wie gehen sie mit Zeit um? Warum ist Zeit hier so kostbar? Und wie ist das mit dem Geld hier und dieser Macht? Die Hamptons. Was ist das eigentlich? Wie wohnt man da? Wie ist es, in einem 50-Millionen-Dollar-Haus am Strand dort zu leben? Warum sind New Yorker eigentlich nie neidisch? Diese Fragen habe ich mir im Laufe der Jahre gestellt und habe sie beantwortet in meinem Buch. Denn diese Stadt mischt sich in dein Leben ein und kriecht so in alle Ecken und Kanten deiner Persönlichkeit, dass du ihr nicht mehr auskommst. Wenn auch du von New York angefeuert werden willst und inspiriert werden willst, lies mein Buch Dindl in New York City, erhältlich auf Amazon, und lass die Stadt dein Leben verändern. Hast du das Gefühl gehabt, wie du in den USA damals warst und da so angefangen hast, dass es halt hier möglich ist, so ein bisschen quer einzusteigen, so ein bisschen unkonventionell? Also, oder war das so intuitiv? Hast du dir einfach so gedacht, ich probiere das jetzt, ich will das jetzt einfach mal?
Ja, das ist eine
gute Frage. Du kommst ja aus
dem
deutschen Bildungssystem.
Ja.
Das ist ja wirklich schon anders ist, oder? So,
ja.
Im Gegensatz zu hier.
Ja. Genau, in den USA. Ja, und mir war das, glaube ich, als ich ankam, nicht bewusst, aber ich habe das so gespürt. Mhm. Also erstmal ist es viel interdisziplinärer. Man ist nicht eingefahren auf eine Disziplin. Viele Professoren, Professorinnen arbeiten in verschiedenen Fächern. Dann, was auch einen großen Unterschied ausmacht, ist, dass die Betreuung viel intensiver ist. Man arbeitet viel enger mit den Studierenden zusammen. Man ist eine Art Mentor, Mentorin. Das habe ich so an der LMU, an der ich damals studiert habe, nicht erlebt. Also ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag. Da wurde einem so ein fetter Schinken in die Hand gedrückt. Das war so ein riesiges Buch in so 5-Punkt-Schrift. Also wirklich mini klein, wurden dann alle Kurse gelistet. Und dann war so, ja, viel Spaß, viel Glück. Und dann musste man sich so seine Kurse zusammensuchen, so in diesem Buch, das man dann jedes Semester bekommen hat. Sprechstunde musste man persönlich hingehen zum Professor, der dann in seinem Büro saß. Und ich hatte auch tolle Professoren und Professorinnen an der LMU. Also ich will gar nicht sagen, dass das alles nur negativ war, aber es war schon sehr konservativ. Also wenn ich das hier so sehe, man ist 5 Tage die Woche verfügbar für die Studierenden. Man berät die, was für andere Fächer sie noch nehmen könnten. Das Campusleben ist ganz anders. Schon alleine dadurch, dass alles so, also oft ist es eine Campus-Universität, ne? Und dann ist man viel mehr eingebunden. Also da geht es auch viel darum, was macht man außerhalb der Kurse? In welchen Clubs ist man noch? Macht man Sport? Schreibt man? Wie kann man sich noch ehrenamtlich engagieren? Und das wird schon ganz früh so zelebriert und angenommen. Und in Deutschland macht ja jeder so ein bisschen eher sein Ding. Also da geht man dann zu seinem Kurs und dann geht man nach Hause. Aber so dieses, so, hier ist es so eine Community, würde ich sagen. Das kommt natürlich auch daher, dass die Studierenden auf dem Campus leben, die ersten 2 Jahre zum Beispiel an BART, und dann automatisch da so viel ein engeres Netzwerk entsteht. Aber wie gesagt, auch so dieses außerhalb der Seminare und Vorlesungen, da ist so ein richtiges Leben, ja.
Ich frage mich jetzt gerade, ich meine, die LMU bietet jetzt nicht Sport und Schreiben am Nachmittag an.
Ja, genau. Also, das BART College, an dem ich inzwischen bin, also der Sport ist natürlich sehr typisch amerikanisch. Ne? Man könnte es sich in Deutschland vielleicht noch vorstellen, Fußball, aber so Baseball und Basketball. Das ist amerikanisch, wobei zum Beispiel an meiner Universität, an der ich bin, am BART College, werden die Geisteswissenschaften ganz hochgeschrieben. Es gibt ein Konservatorium, die Musik ist wichtig, und es gibt ein Written Arts Programm, also kreatives Schreiben, das sehr renommiert ist. Deswegen selbst da, also da ist der Sport nicht, steht nicht an erster Stelle, aber selbst wir haben Baseball, Volleyball, Lacrosse, so Tennis, und jeder Studierende macht noch irgendwas außerhalb seiner Kurse, ihrer Kurse, also ist irgendwie auf eine Art eingebunden. Dann gibt's Clubs, es gibt alle möglichen Veranstaltungen. Also Sport ist ja sehr speziell amerikanisch, würde ich sagen.
Genau, also das ist so, was ich halt immer so kenne und höre. Ja. Aber es ist wirklich so, ja, man ist da so richtig eingebettet, ne? Klingt so. Und du machst so, also was man in Deutschland im Verein machen würde vielleicht.
Ja, genau.
Das macht man hier mit im College dann.
Genau, und das geht natürlich auch, das färbt sich natürlich auf die Arbeit ab oder beziehungsweise es prägt so die Einstellung, was bedeutet es, Professorin zu sein, Professor. Also man geht am Wochenende dann auch zu den Spielen, ne? Da ist dann ein Baseballspiel und dann geht man dahin, dann hat ein Studierenden die Theatervorstellung und dann geht man dorthin. Man unterstützt sie. Also das ist einfach schon, es ist das Leben. Und ich, ja.
Wenn du das jetzt so deine Studierenden auch so siehst, was ist so da für dich der Unterschied für diese jungen Leute im Gegensatz zu dem deutschen System? Sind die da mehr aufgehoben vielleicht, könnte ich mir vorstellen? Oder sind mehr, also.
Ja, also ich glaube, auf eine Art mehr aufgehoben, auf eine andere Art. Wenn ich zurückdenke, wie ich mit 20 war und wenn ich jetzt 20-Jährige sehe, ist es natürlich, wenn man viel an der Hand genommen wird, viel Beratung stattfindet, viel Mentoring, dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen oder verlieren die Studierenden an Eigenständigkeit oder Verantwortungsbewusstsein oder der Lernprozess ist vielleicht ein bisschen langsamer. Also ich glaube, dass ich schon gefärbt bin vom deutschen System. Das sage ich auch immer meinen Studierenden. Also erstmal mache ich meine ganzen die Materialien stelle ich immer kostenlos zur Verfügung, weil ich es total krass finde, wie viele die Studierenden hier zahlen müssen. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Also, ne?
Aber man muss hier zahlen für das Material.
Also natürlich erstmal, um überhaupt ans College zu gehen. Es kostet erstmal 80.000, 90.000. Ja. Und dann gibt es einen Buchladen auf dem Campus und dann müssen die hin und dann die Bücher kaufen. Und ist so die so im Kleinen, ne? Das ist jetzt ein Beispiel, wo ich mir so denke, ja, eigentlich sollte man als Student, Studentin keine Ausgaben haben für die Bildung und für die Uni. Ja, also jetzt zurück zu deiner Frage.
Ja.
Wo waren wir?
Das ist alles so interessant und so spannend. Also
du hattest noch gefragt.
Du hast das Gefühl gehabt, also du hast das Gefühl, dass vielleicht in der deutschen Uni, dass die mehr Eigenständigkeit haben und mehr Verantwortung vielleicht selbst übernehmen müssen.
Klar,
im Gegensatz zu vielleicht dem amerikanischen System.
Ja, genau. Man wird natürlich ins kalte Wasser geschubst, ne, in Deutschland. Also habe ich so das Gefühl. Ich weiß, das kann sich natürlich auch geändert haben. Ich bin in den 90er Jahren groß geworden und dann habe 2007 angefangen zu studieren. Also da hat sich bestimmt auch was getan. Und inzwischen gibt's ja sogar Bachelor und Master in Deutschland. Also schon allein die Abschlüsse haben sich geändert und ans amerikanische System angepasst. Aber ich denke schon, also ja, das ist... Also, ne, das ist immer alles, hat so eine positive Seite und so eine negative Seite. Also in den USA gibt es dann am Ende der Seminare, wenn das Semester vorbei ist, eine Bewertung und dann werden auch alle Professoren, Professorinnen bewertet. Und dadurch, dass die Studierenden $90.000 zahlen, hat man manchmal natürlich das Gefühl, als wäre man Teil eines Unternehmens.
Ja.
In dem Unternehmen man dann jeden Tag sozusagen liefern muss und dann wird man am Schluss nach 16 Wochen bewertet, wie habe ich entertained
Das ist ja auch ein Riesenunterschied, das stimmt. Es wird ja, also viele, ich meine, es gibt State Colleges, aber generell muss ja jeder wirklich ziemlich viel Geld bezahlen.
Ja,
das ist ja
genau.
Bei uns auch nicht so in Deutschland. Also.
Ja, genau. Also das stimmt. Das ändert natürlich so ein bisschen die Dynamik, ne? Weil dann ist der Studierende Kundin. Sie hat gezahlt und jetzt sind da auch Erwartungen. Und dann sind auch Erwartungen, dass vielleicht auch mal, dass man gewisse Noten bekommt. Und so, ja, hat alles sein Gutes und vielleicht manchmal auch so und sein Nicht-Gutes. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir so diese Flexibilität, die ich hier habe, dieses, ja, wie gesagt, dieses Interdisziplinäre und auch die enge Zusammenarbeit mit den Studierenden. Es ist ein anderes Klima. Das gefällt mir sehr gut hier.
Und eine Sache interessiert mich noch, weil das höre ich auch immer wieder mal so. Glaubst du jetzt, dass der Standard in Amerika niedriger ist als in deutschen Unis? So?
Nein, das glaube ich gar nicht. Okay. Nee. Also zum Beispiel gerade also mit Harvard, Yale.
Ja, okay. Das
aber das ist vielleicht nicht uns. Ja. Also da müsste man vielleicht auch nochmal von Uni zu Uni unterscheiden.
Ja, ja, genau. Aber und, das könntest du jetzt nicht sagen, dass das jetzt so viel anders wäre. Also was so verlangt wird, ist schon auch generell.
Ja.
Viel.
Ja, ich würde schon sagen. Genau, kommt jetzt vielleicht nochmal auf die Uni an, weil das Land so groß ist, ist es ja eigentlich fast wie wenn man Europa mit USA vergleicht. Ne? Also es ist ja wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich kann jetzt nur vom Barry College sagen, also man kommt da auch nicht so leicht rein. Ich meine schon allein das Zulassen zu einer Uni, die ganzen Tests, die nochmal extra abgeliefert werden müssen, das ist schon recht streng.
Ja.
Ja.
Stimmt, weil es ist ja auch immer so, das gibt es ja immer in den Serien und in den Filmen, dass sie dann eine Post bekommen, ob sie angenommen wurden oder nicht und so.
Genau. Der Briefumschlag, ja.
Ja, genau.
Den gibt es in Deutschland, weiß gar nicht, gibt es den?
Gibt es, glaube ich,
manche gar nicht, Fächer
oder?
Sind, glaube ich, zulassungsbeschränkt. Ja, so wenn man Medizin, also wenn ich mich da richtig erinnere, dann müsste man da schon gute Noten dafür haben.
Ja, genau, das, aber, ja, stimmt.
Ja, da war dann so die Abi-Note. Ne? In Deutschland, vielleicht noch ein letzter Vergleich, finde ich, ist alles sehr zentriert auf Einzelnoten. Also die Abi-Note ist dann alles. Oder im Seminar hat man dann eine Abschlussarbeit und die bestimmt dann die Note. Mhm. Des Seminars. Und hier wird ganz viel Wert auch auf, wie man mit teilnimmt das ganze Semester über, also 16 Wochen lang, wie man sich beteiligt an Diskussionen. Und dann gibt's mehrere Essays und dann werden die zusammen überarbeitet und auch da viel Betreuung, viel zusammenlernen. Also es ist nicht so, dass man dann am Ende des Semesters so sagt, okay, schreib mal was dazu und ich bewerte es dann. Das war aber zu meiner Zeit noch sehr anders. Ja, in Deutschland.
Ja, das ist spannend, mal so zu hören, so die Unterschiede. Ich hoffe, du planst schon deine nächste New York City Reise. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum dritten, vierten Mal. Falls du Inspiration brauchst, lade ich dich herzlich ein, meinen New York City Reiseführer runterzuladen. Es sind über 70 Seiten mit all meinen Tipps, die ich kenne und ich normalerweise meinen Freunden halt weiter erzähle. Also vom Flughafentransfer zu wo sind Toiletten, Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Cafés, Takeout. Also du kannst dir auch einfach irgendwo was holen und dich gemütlich in den Bryant Park zum Beispiel setzen. Shopping-Tipps dürfen natürlich nicht fehlen. Welche Marken gibt es hier, die es in Deutschland nicht gibt? Und dann gibt es ein Brooklyn-Special, wo all meine Brooklyn-Lieblingsspots drin sind. Er wurde bereits über 400 Mal runtergeladen. Der Link ist in den Shownotes. Weiter geht's. Und jetzt, also bist du ja auch heute bei mir im Podcast, weil, also ich muss euch sagen, Diana hat ein ganz tolles Buch mit jemandem herausgebracht. Und zwar heißt es Walk Her Way. Und das ist ein Buch, wo 10 Touren drin sind, die man in New York ablaufen kann. Und auf dem Weg lernt man etwas über Frauen, die was bewegt haben. Habe ich es gut erklärt?
Das hast du super erklärt. Perfekt. Muss gar nichts mehr sagen.
Ich habe jetzt selbst noch keine Tour gemacht, aber es ist auf meiner To-Do-Liste, wenn ich das nächste Mal in Manhattan bin. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Buch rauszubringen?
Das ist nochmal ein ganz tolles Beispiel dafür, dass ich glaube, wenn ich jetzt Dozentin an einer deutschen Universität wäre, könnte ich nicht einfach ein Spaziergangsbuch schreiben. Das sieht man wieder.
Wenn es der Deutsche so sagen würde, ja, das würde, kommt komisch.
Genau. Und so habe ich mich von Roman zu Doktorarbeit und jetzt einem Herzensprojekt gehangelt, das schon länger in unseren Köpfen war. Also ich habe das mit einer guten Freundin von mir, das Buch geschrieben, und zwar hat das 2017 angefangen. Wir hatten uns ein paar Jahre zuvor in Asheville kennengelernt. Sie ist Kunsthistorikerin und ich bin Literaturwissenschaftlerin. Und wir sind Also dieses Buch ist tatsächlich entstanden einfach aus einem Bedürfnis heraus, dass dieses Buch existieren sollte. Deswegen haben wir das Buch gemacht, weil es nichts gab und wir uns dachten, dass das einfach richtig, richtig cool wäre, wenn wir das selber auch hätten. Und da kam natürlich auch so ein bisschen unser Hintergrund, also sie als Kunsthistorikerin und ich als Literaturwissenschaftlerin haben wir uns so ein bisschen zusammengetan und erstmal Künstlerinnen und schreibende Schriftstellerinnen recherchiert. Und wie das immer so ist, ne, apropos geradläufig oder nicht geradläufig oder was dann alles so, wie es dann am Schluss aussieht, wie das Projekt dann doch so über einige Umwege und Sackgassen jetzt dieses Buch geworden ist. Ja, es war jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir schreiben Walkaway und da gibt es dann 10 Spaziergänge zu Frauen, zur Frauengeschichte. Wir hatten erst noch überlegt, welches Format das haben sollte. Also ich kann ganz kurz sagen, dass die Ursprünge dieses Buchs waren tatsächlich, als wir beide in England waren. Sie hatte damals ein Semester lang, Caitlin, in England studiert und ich habe sie besucht und somit waren wir beide, zwei Frauen, auf Reisen, mehr oder weniger, unterwegs und wollten uns eine neue Stadt angucken. So, und dann sind wir erstmal im Buchladen und haben geguckt, wo kann man jetzt hier hingehen, was ist spannend, was sollte man sich anschauen. Und dann geht man so zu den Reiseführern und dann sieht man da so die Reiseführer, die man so kennt. Also auch, ne, John allein so vom Papier oder der Ästhetik oder wie es zusammen ist alles designed
ist. Also trocken halt.
Ja,
so ein bisschen trocken.
Ja, so. Das ist dann halt so, das ist so ein Denkmal und dann eine kurze Beschreibung und dann ist ein anderes Denkmal und eine kurze Beschreibung und auch alles so in so Minischrift. Also eigentlich so wie dieses Buch, wo man sich dann die Vorlesung in ein Seminar raus muss, da war ich sehr ähnlich. Und dann hatte man auch so einen fetten Wälzer, den musste man sich dann irgendwie, ja, kann man so unter den Arm klemmen und so konnte man dann sich seine Touren, also ich sag's jetzt so ein bisschen böse, ne? Es gibt natürlich auch inzwischen tolle Reiseführer. Ich will überhaupt nicht lästern, gar nicht.
Aber eurer ist schon ganz anders.
Also unsere ist ein bisschen anders. Ist schon wirklich
ein ganz hübsches Buch einfach.
Genau, es sollte schön sein. Es sollte, es ist auf eine Art ein sehr politisches Buch, aber es sollte, oder nicht aber, und es ist ein Buch, das auch Spaß macht, glaube ich, hoffentlich, und Freude macht und ein wunderschönes Geschenk ist und auch ein Geschenk an sich selber oder an die Freundin oder die Mama oder den Freund oder den Mann. Also ich finde das immer auch wichtig zu betonen, dass das kein Buch für Frauen ist, sondern das ist ein Buch über Frauen für alle, weil wir können alle ganz tolle Geschichten über Frauen, die in New York City gelebt haben, lernen.
Ja.
Und ich glaube, es ist ein toller Anker, wenn man nach New York reist, zu sagen, okay, ich nehme dieses Buch mit, das passt ganz leicht in meine Tasche und dann mache ich heute einfach den Soho-Spaziergang oder ich mache heute den Chelsea-Spaziergang. Und dann hat man was Kuratiertes, an das man so die nächsten 3 Stunden sich von einer Station zur nächsten, von einem Stopp, von einem Haus zum nächsten, zum Park so entlanglaufen kann und dabei ganz, ganz tolle Frauen kennenlernt. Und manche kommen einem vielleicht auch bekannt vor, also zum Beispiel Billie Holiday, kennt jeder, ist auch im Buch mit dabei. Aber vielleicht ist nochmal was in der Beschreibung mit drin, das man nicht wusste, beziehungsweise wusste man vielleicht nicht, dass sie in diesem Haus gerade gewohnt hat und da vielleicht dieses Lied geschrieben hat. Und dann ändert sich natürlich die Bedeutung. Also dann schaut man das Haus nochmal ganz anders an und ich finde das total spannend. Also nochmal zurück, wir waren eben in England unterwegs und haben uns gedacht, wir würden erstmal gerne, hätten wir gerne einen Spaziergang in der Stadt. Also das einfach als so einem zu einem Denkmal oder zu einem Monument oder zu einer Sehenswürdigkeit hinlaufen und dann die Bahn nehmen und dann zum nächsten. Warum nicht so die Viertel so richtig erleben? Und das habe ich auch nochmal gemerkt, während wir das Buch geschrieben haben und ich viel in New York City durch die Viertel gelaufen bin, dass jedes Viertel hat eine ganz andere Energie. Und diese Energie spürt man nicht, wenn man einmal zum Central Park läuft und sich die ein Monument anguckt und dann irgendwie nach Soho läuft und da ein Museum geht. sondern du musst tatsächlich sich so richtig fallen lassen in die Nachbarschaft und das mal so richtig spüren und auch mal die Straßen laufen, wo so vielleicht jetzt gar keine so offizielle Sehenswürdigkeit ist, sondern einfach vielleicht so kleine Läden oder Häuser, Wohnungen. Der Greenwich Village natürlich voller Schriftstellerinnen und Künstlerinnen, an Häusern, an die man vorbeiläuft, die auch nicht gekennzeichnet sind, wo man sich denkt, wow, hier hat sie das geschrieben, sie hat auf diesen Park geguckt. Wie war das damals wohl vor 100 Jahren? Und dann einfach da zu stehen und sich zu denken, ja, und dann ändert sich natürlich so die Bedeutung des Hauses total.
Ich habe jetzt gleich Lust. Ich würde am liebsten losgehen jetzt.
Ja, und heute ist auch so ein schöner Tag in New York.
Ja,
lass uns voll. Doch einfach lass noch mal ein bisschen spazieren gehen.
Aber ich finde das total spannend, weil du jetzt, finde ich, was total spannend, also Gutes sagst, weil man hetzt ja immer so, dann erstmal ist es meistens gehetzt, wenn man hier ist eine Woche, weil man will ja viel sehen. Und dann geht man auch ganz oft eben nicht in so mal gewisse Nachbarschaften und geht mal rum so und erlebt die. Das hast du jetzt total schön erzählt, was da passiert, wenn man einfach mal länger Zeit einfach nur in einer Nachbarschaft verbringt.
Genau, also ich kann das sagen.
Weil das kennen wir privat halt auch.
Weißt
du,
genau.
Wenn du hier wohnst, dann hängst du halt auch mal am Nachmittag in Greenwich ab.
Genau.
Und dann erlebst du dieses Viertel mit den Menschen.
Und man kann sich das dann so richtig vorstellen, wie dann, wie sie im Park saßen oder wie sie in dem Café wieder geschrieben und diskutiert wurde. Und man muss, wie gesagt, sich aber da mal einmal so reinfallen lassen. Und unser erster Spaziergang war Chinatown. Das war total willkürlich. Wir haben einfach damit angefangen. Und somit bin ich Chinatown auch oft gelaufen, weil das so unsere Vorlage war auch ein bisschen. Es ist ja nicht so leicht, einfach, man will nicht einfach nur irgendwie was zusammenbasteln, sondern es ist ja schon auch ein bewusstes Kuratieren von dem Spaziergang. Also es ging jetzt nicht darum, dass wir einfach zusammen zu Hause sitzen und dann irgendwie so einfach was zusammenwürfeln, sondern wir haben uns natürlich auch überlegt, wie lange sollte der Spaziergang sein, wie viele Stops hat der und dann wie viel Zeit ist dazwischen und in Chinatown zum Beispiel, ne, dann läuft man durch die Straßen und dann ist da ein Fischmarkt und dann wird irgendwie Gewürze verkauft und man riecht, also man nimmt die Gerüche wahr und die Leute, die dort leben. Wer lebt denn eigentlich so in so einem, in dem Haus in Chinatown, das jetzt vielleicht auch nicht historisch geschützt ist und nicht in Büchern dokumentiert ist, sondern und das war total schön.
Das glaube ich. Also es hat bestimmt Spaß gemacht, auch das zu erstellen. Also es ist viel Arbeit, könnte ich mir vorstellen. Viel Zeit.
Es ist viel Zeit, genau. Auch wieder ein Projekt, wo man nicht weiß, ob sich eine Türe öffnet. Ne? Wir haben das Projekt, wir haben das angefangen, ohne dass wir einen Verlag hatten. Keine Lektorin. Ich hatte zwar schon ein paar Bücher von mir, waren in Deutschland erschienen, aber ich hatte noch nie auf Englisch ein Buch verlegt. Und zu sagen, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, okay, wir setzen uns da wieder hin und wir machen weiter und das soll fertig werden. Und selbst wenn es nur für uns ein Buch wird, kostet manchmal viel Kraft, weil man gleichzeitig dann halt noch die Vollzeitarbeit hat. Und wir haben das ganz gut durchgezogen, wir beide. Und
wie lange hat das ungefähr gedauert?
Ja, glaubst du? So. Gute Frage. Also genau, 2017 war, als wir in England unterwegs waren, spazieren waren zusammen und geträumt hatten von dem Reiseführer, der so aussehen könnte.
Wann kam er raus?
Und jetzt kam das Buch letztes Jahr raus, 2025.
Oh, wow.
Gerade eben erst erschienen und ich hatte jetzt ganz viele tolle Lesungen und Spaziergänge und Vorträge. Also es ist sehr inspirierend und natürlich sehr erfüllend, jetzt auch so das Feedback zu bekommen und das teilen zu können nach Jahren am Schreibtisch.
Wahnsinn. Also auch da wieder dieses, das ist immer so ein bisschen dieses, das finde ich jetzt auch so ein bisschen wieder undeutsch, sage ich jetzt mal halt wieder, dieses einfach mal wirklich an was lange dranbleiben und dran glauben, dass es was wird und trotzdem den Spaß auf dem Weg haben, während man es macht.
Ja, genau. Also, ja, das.
Ich finde, wir sind immer so zielorientiert in Deutschland. Also, aha, weißt du, weil ich merke das bei mir selbst auch immer. So, das muss doch ein Ziel kommen und dann muss ich ja Geld damit verdienen und dann muss, na, so.
Ja, ja. Genau. Das erinnert mich jetzt auch dran. Also, das knüpft an unser Gespräch an bezüglich Unterschiede für Uni und Hochschule, aber auch einfach, wie arbeitet man in Deutschland und wie arbeitet man in den USA? Also in den USA, das Erschreckendste für mich war, als ich hierher gezogen bin, dass es keine 2 Monate Kündigungsfrist gibt. Das ist total abartig. Man kann ja wirklich, also man wird von heute auf morgen einfach gekündigt. Es gibt ja keinen Arbeitnehmerschutz. Es ist praktisch nicht existent. Mhm. Vor allem, wenn man zum Beispiel Kellnerin ist, ne? Oder also das ist, dann ist man auf Trinkgeld angewiesen, man hat keine Krankenversicherung und so. Mhm. Das ist natürlich so, das ist das andere, das Schlimme und was natürlich in Deutschland viel, viel, viel besser ist. Ne? Man ist viel mehr abgesichert. Diese Absicherung gleichzeitig führt aber dazu, also ich sollte vielleicht auch nicht aber sagen, gleichzeitig ist das System sehr starr und darauf angelegt, dass Leute lange, lange, lange in Positionen sind und nicht so schnell mal auch was anderes machen können, sich mal hier ein bisschen weiterbilden und so. Also das kommt wirklich von ganz tief innen drin, dass Leute hier auch einfach sich unterschiedliche Türen offen halten müssen.
Ja.
Weil eine Tür mal ganz schnell zugemacht werden kann und dann kann man auch mal ganz schnell arbeitslos sein und seine Miete nicht zahlen und dann hat man auch als Mieter keinen Schutz und dann ist man auch mal ganz schnell obdachlos. Und diesen Schutz, also und daraus entsteht hier so eine, wie soll ich sagen, ne, das ist natürlich jetzt auch so zweischneidig, weil es entsteht einfach so eine Kraft oder so ein, so ein Force, will ich jetzt auf Englisch sagen eigentlich, zu sagen, so, ich arbeite hart, ich und dann kann ich was erreichen. Und das ist halt so die Leiter kann man auch schneller, so schnell man auch mal runterklettern kann, kann man sie auch schneller mal hochklettern. Und das ist halt so auf der einen Seite sehr, sehr anstrengend. Na, also wenn ich zum Beispiel Mütter, dann Mutterschutz. Ist ja praktisch auch, gibt's ja, die brauche ich dir nicht erzählen, ne? Deswegen auch so, also Mutter in Amerika möchte ich auf gar keinen Fall sein. Und das finde ich auch ganz furchtbar. Ja. Und ich kenne Freundinnen, die hochschwanger noch im 8. Monat in der Bar abends standen, um mal vorzuarbeiten für später. Ja. Und dann einfach so, okay, 2 Wochen kannst du jetzt frei nehmen und dann musst du wieder zurück in deinen Beruf.
Ja.
Also diese Flexibilität oder dieser Nichtschutz oder diese fehlenden Gesetze führen dann zu so einer so einer Offenheit, die man sich für sich nutzen kann, aber auch nicht für alle.
Aber es ist richtig. Und das ist, finde ich, das hast du super erklärt auch, weil genauso nämlich es auch war. Ja.
Mhm.
Also ich finde diese Offenheit total toll, auch, ne? Weil es einem, also gerade als im künstlerischen Bereich liebt man natürlich diese Flexibilität und dass jeder alles, also du kannst morgen irgendwie Anwalt sein und übermorgen sagst du, so, ich bin jetzt Schriftsteller.
Genau.
Und keiner wird blöd gucken.
Nein.
Ja, okay, super.
Das wird noch gefeiert, weil...
Ja.
Und das stimmt ja auch. Also was man davor gemacht hat, fließt irgendwie wieder in die Arbeit mit rein und da bringt man Fähigkeiten mit, die jemand anders nicht hat. Was dann in Deutschland schnell negativ gewertet wird. Ja, aber...
Das finde ich aber, was ich schade finde, ist, dass es in Deutschland eben sogar so extrem ist, wie du gesagt hast. Es wird sogar nicht neutral gesehen, sondern eher als negativ auf solche Sachen. Da denke ich immer so, ach, okay.
Genau, also wenn ich jetzt in Deutschland mich auf eine Stelle bewerben würde, würde mich gerade mal interessieren, also wie das dann ist, wenn man sagt, man ist Schriftstellerin, man schreibt kreativ auf 2 Sprachen, man lehrt, man schreibt Sachbücher, aber auch Romane und dann in
ist
der Lehre.
Ist das 1000 Sasser, gell?
Ja, das geht doch nicht. Entscheid dich doch mal.
Total. Ja. Als wir gesprochen haben, übrigens, hast du auch eine Story erzählt, die mir so hängen geblieben ist. Also ich weiß ja, wie es ist, so ein bisschen durch mein eigenes Buch. Ich habe es ja im Selbstverlag gemacht, ja, weil ich diese Verlagsnummer umgehen wollte, weil ich so viele Horrorgeschichten gehört habe von Freundinnen, die auch wirklich bei großen Verlagen Bücher haben. Aber ja, alles auch nicht so einfach. Mhm. Ihr habt aber einen Verlag gefunden. Aber vorher gibt es ja noch so eine Story.
Apropos, ist alles nicht so, ne, das ist immer geradlinig, so geradlinig. Ja. Ja, genau. Wir hatten erst einen anderen Verlag und dann nicht mehr. ja, und zwar war das so, es gefühlt schon lange her, man vergisst es. Ich glaube, das ist gut, das Gehirn macht das schon so richtig, dass man solche Dinge dann auch wieder vergisst, weil sonst darf man sich da gar nicht so sehr drauf konzentrieren und noch hinterherhängen. Aber es war tatsächlich so, also wir hatten dann diesen ersten Spaziergang zu Chinatown fertig und das Buch lebt ja total von diesen Illustrationen. Dieses Buch könnte ohne Illustrationen überhaupt nicht bestehen, ja, und es war uns von Anfang an klar. Ich bin keine Illustratorin und meine Co-Autorin ist auch keine. Und dann war für uns lange das Problem, sage ich, dass wir den Text hatten und die Vision und die Ideen, uns aber klar wurde, dass wenn wir das einem Verlag so vorlegen, dann sieht er gar nicht, was wir eigentlich vorhaben. Wir brauchen jemanden, mit dem wir zusammenarbeiten, der das visuell umsetzen kann. Wie macht man das, wenn man selber schon für die eigene Arbeit nicht bezahlt wird und dann eigentlich aber auch nicht jemanden noch für umsonst fragen möchte, da an dem Projekt teilzunehmen, die vielleicht auch selber eine Vollzeitstelle hat, wo man das ja sich schon so, das so schlimm findet, dass gerade kreative Tätigkeiten oft nicht ansprechend bezahlt werden und dann kann man es selber auch nicht. So, ja. Und da waren wir in so einem bisschen so einer Zwickmühle lange. Wir hatten das Projekt dann auch eingeschickt, nachdem wir so 1-2 Jahre dran gearbeitet haben, und da kam aber nichts. Ich bin auch in den USA nicht vernetzt, wie gesagt, mit Verlagen und Lektorinnen. Also wir hatten keine direkten Kontakte und so ging diese Proposal sehr schnell unter. Und dann wurde uns klar, okay, wir müssen mit jemandem zusammenarbeiten, um da einfach so ein visuell ansprechend so einen Spaziergang direkt, also so eine Karte einfach illustrieren zu lassen, damit es klar wird, was wir hier vorhaben. Und dann ganz toll, auch eine Freundin von mir, unsere Illustratorin Asia, hat sich wirklich bereit erklärt für also Minimalbezahlung, uns diesen ersten Spaziergang zu illustrieren. Und dann hatten wir einfach so zu dritt die Hoffnung, dass wenn wir da jetzt viel Arbeit reingeben und dass dann irgendwann vielleicht später mal noch wieder was zurückkommt. Ne? Also sie hat dann natürlich auch gehofft, dass es dann als Buch verlegt wird und dann werden wir alle für diese Arbeit bezahlt. Ja, so haben wir dann das Projekt in so einen Zustand gebracht. Man kann ja mit Sachbüchern tatsächlich sich beim Verlag bewerben, ohne dass das komplette Buch abgeschlossen ist. Das ist bei Romanen sehr selten. Da muss man tatsächlich dann schon etabliert sein, dass da schon ein Vertrag unterschrieben wird, wenn der Roman noch nicht fertig ist. Die wollen oft oder eigentlich immer das komplette Projekt sehen. Aber bei Sachbüchern kann es sein, dass man mit einer Idee schon einen Vertrag vorgelegt bekommt. Und so haben wir dann das Buch, wir haben natürlich währenddessen schon weitergearbeitet, also wir hatten die 10 Kapitel in so einer in einem Entwurf vorliegen und dann so ein paar fertig illustriert. Und dann haben wir, ich glaube tatsächlich über 60 Verlage angeschrieben, also es ist ja auch, du weißt, wie es ist, und einfach dieser Arbeitsaufwand auch, das zu recherchieren und dann die Hoffnung nicht zu verlieren. Man sieht, so, da wird sowieso keiner drauf gucken. Ich habe sogar selber mal in Deutschland noch während meines Germanistikstudiums bei Hoffmann und Campbell in Hamburg kurz gearbeitet und weiß, wie das ist, wenn Manuskripte an einen großen Verlag geschickt wird und wie das dann so die Leiter hochgeht zu der Person, die dann letztendlich die Entscheidung treffen kann und wie unwahrscheinlich es halt ist, weil einfach so viele Manuskripte, denen eh schon vorliegen, von etablierten Autoren, Autorinnen, die es schon im Programm haben. Also da neu irgendwo reinzukommen, ist einfach sehr schwer, aber natürlich wollten wir es probieren. So, dann Hat tatsächlich. Also wir haben da viel Arbeit reingesteckt und waren, muss ich sagen, an dem Punkt, wo natürlich, wenn dann wirklich mal jemand zurückschreibt, ist natürlich Wahnsinn.
Ja,
denkst du so, voll. Jetzt, aber und dann vielleicht sogar nur eine Absage, aber eine freundliche Absage. Ne? Ja. Selbst das feiert man ja dann schon. Ja,
und man wurde gesehen.
Man wurde gesehen. Man wurde gesehen, ja. Die E-Mail wurde geöffnet. Genau.
Ja.
Und dann kam tatsächlich nach einer Zeit eine Antwort von einem ganz kleinen Verlag in Brooklyn. Und die meinten, sie sehen da ganz viel Potenzial in diesem Buch. Sie wollen das unbedingt mit uns machen und sie wollen das noch dieses Jahr rausbringen. Das muss jetzt ganz schnell fertig werden. Zack, zack, zack. Und also sie waren total begeistert. Das war ein Lektor. Genau, kleines Verlagshaus. Also ich sage jetzt keine Namen.
Ja,
nö. Müssen wir nicht. Genau, es schwirrt auch noch irgendwie im Internet rum mit einem unter einem anderen Titel. Das kommt aus von dieser Geschichte. Ja, und dann waren wir natürlich, ich meine, nach Jahren Arbeit ist man total erleichtert und begeistert, wenn jemand sagt, wir wollen das machen mit euch.
Ja.
Weiß ich nicht, was wir hätten anders machen sollen. Also im Rückblick, ja, ist immer alles viel einfacher. Aber ich glaube, wir konnten es einfach nicht wissen. Es war dann so, dass wir das Manuskript fertig geschrieben haben. Also wir haben alle 10 Spaziergänge, das sind ja über 200 Frauen in dem Buch, alles fertig geschrieben. Wir hatten eine Deadline für das Manuskript. Wir hatten einen Zeitplan bis zur Veröffentlichung. Wir hatten einen Termin für die Veröffentlichung. Wir hatten ein Buchcover. Wir hatten auch einen kleinen Vorschuss bekommen, was bei Sachbüchern auch nochmal ein bisschen gängiger ist als bei Romanen. Genau, und den haben wir aber darauf verwendet, natürlich, um nach New York City zu reisen. Ich meine, muss man ja auch. Also muss man auch noch sehen, wir hatten nicht nur die Zeit, die wir investiert hatten, sondern wir hatten auch unsere Ausgaben. Also wir sind ganz oft einfach nach New York City rein. Meine Co-Autorin lebt in North Carolina, die ist hochgeflogen, so oft sie konnte.
Wow.
Aber oft bin ich dann auch einfach von Upstate New York, wo ich wohne, 2 Stunden in die Stadt rein, habe so schnell wie die Spaziergänge so viel wie möglich in einem Tag erledigt. Genau, also der Vorschuss war komplett weg, ging für Reisen drauf und dann hat der Lektor das Manuskript sich angeguckt und uns zurückgeschickt und wir gucken uns das Manuskript an und es ist einfach komplett anders. Es ist ein anderes Buch. Die Einleitung hat erst mal damit begonnen. Ich will jetzt nicht, wie soll ich sagen, ne, das Buch, ich versuche jetzt meine, die Einleitung ist natürlich eine Einleitung zu Frauen in New York City, ist ja klar. Es ist ja, ist ja das Thema des Buches. Das heißt nicht, dass ganz viele tolle Männer auch in New York City gelebt haben, aber darum geht's einfach in dem Buch nicht. Naja, also er hat einfach die Einleitung komplett umgeschrieben, sodass es dann mit Männern angefangen hat. Es waren auch viel mehr Männer in den Kapiteln. Also es war am Schluss eigentlich... ich sag's dir, Susi, das war wie im Film. Wir haben das so durchgelesen und dann haben wir uns so angeguckt. Hat er verstanden, was wir hier machen wollten? Ja, es war auch echt traurig. Also, wir konnten nicht fassen.
Das war total enttäuschend.
Nach 5, 6 Jahren, wo wir dann endlich, wir träumen schon von dem Tag der Veröffentlichung. Bekommen wir das Manuskript zurück und es ist das Buch, was man hier in der Reiseabteilung, in der Reiseführerabteilung hat einfach so Standard, so die ganzen Klassiker, wer war da so in New York City von den Männern, alles tolle, wie gesagt, alles tolle Männer, aber halt nicht das Projekt. Und dann haben wir halt ziemlich schnell gemerkt, es ist nicht in guten Händen, was machen wir jetzt?
Das ist ja auch eine schwierige Entscheidung, ne? Weil du hast jetzt endlich jemanden gefunden.
Genau.
Was machst du jetzt?
Genau. Was machen wir jetzt? Und da mussten wir uns tatsächlich auch, wir haben dann einen Anwalt befragt, weil wir haben ja einen Vertrag unterschrieben. Und ich muss sagen, also ne, das vergisst man dann so auch schon wieder. Das war jetzt alles 2, 3 Jahre her. Aber ich, gerade als wir jetzt so sprechen, erinnere ich mich, dass wir hatten Bedenken, dass wenn wir da jetzt aussteigen aus dem Vertrag, dass wir dann als kompliziert abgestempelt werden könnten. So komplizierte Frauen, ne, die so das nicht annehmen, wenn das Manuskript korrigiert wird und versuchen da irgendwie Probleme zu bereiten, ne? Und wir hatten wirklich, da war so ein Moment, wo wir uns dachten, nicht, dass das irgendwie dann so kursiert. Wir wussten auch nicht, wie gut so die Verlage vernetzt sind in New York. Nicht, dass wir dann so einen Ruf haben, dass wir irgendwie, ja, könnte uns das zukünftige Türen verschließen. Was machen wir jetzt? Ja. Und dann einfach auch zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie an meiner Spartes ran, um diesen Vorschuss zurückzuzahlen. Diesen Mann, der oder diesem Verlag, ne, der das Projekt einfach überhaupt nicht verstanden hat. Und dann aber, ne, es ging schon drüber hinaus. Also es war schon auch dann respektlos, wie mit uns gesprochen wurde, wie kommuniziert wurde, was dann danach noch folgte, was mit was gedroht wurde. Also so Drohungen, wir verlegen das jetzt mit eurem Namen, ohne dass ihr zustimmt. Also wirklich, wo man sich denkt,
es ist wie ein Film, du.
Ich sollte eigentlich ein Buch noch über dieses Buch machen, hatte ich mir gedacht. Das könnte noch ganz gut. Könnte man noch gut machen.
Ja, also ihr habt euch dann entschieden, wirklich zu sagen, nee, wir ziehen es zurück. Und es ging dann auch.
Genau. Und das war aber ein richtiger Kampf. Na, wir haben dann auch nochmal seine Unterschrift gebraucht, damit also diese Marke Walk Her Way, dass die auch wieder zurück an uns geht, dass wir alle Rechte haben, Rechte zu den Illustrationen. Der Vorschuss, wie gesagt, war natürlich, es war weg, aber ist, also in, da war es dann auch zu dem, ja, darum ging es dann schon auch gar nicht mehr. Aber dann war natürlich so, okay, dann haben wir so ein Feuer in uns entdeckt, glaube ich, weil dann haben wir gesagt so, okay, jetzt erst recht. Das Buch erscheint und jetzt erscheint es bei einem richtig großen Verlag, weil wir sind jetzt fertig und alle Illustrationen sind fertig und glaube ich, waren einfach auch richtig inspiriert von diesen Frauen, über die wir geschrieben haben.
Ja,
weil die hatten
ja,
auch alle so richtig, Und aber auch auf eine, das ist, muss man auch mal sagen, also auf so eine sehr paradoxe Art ist uns dann passiert, was vielen Frauen in dem Buch passiert wurde, ist nämlich, dass sie halt im Schatten von ihrem Ehemann standen und nicht anerkannt wurden oder dass ihr Name abgeändert wurde und sie nicht den Erfolg hatten, den sie eigentlich hätte haben sollen. Und so, haben so gedacht, ist mal wieder nochmal passiert. Ist natürlich schade für alle tollen männlichen Lektoren, die sicherlich das Buch, mit denen es in tollen Händen gewesen wären. Wir waren auch überhaupt, wir waren total offen. Wir haben auch nicht gesagt, wir müssen jetzt mit einem Team von Frauen zusammenarbeiten.
Ja.
Aber das hat uns dann, das war natürlich dann sehr schade, dass das dann.
Aber es ist spannend, weil ich habe mir das auch gerade gedacht, als ob ihr auch so ein Setback haben müsstet, weil ihr über diese Frauen recherchiert habt und euch so viel damit beschäftigt habt.
Ja.
Das ist mal so. Und dann auch dieser Test. Es ist ja auch mal so ein Test, finde ich. Na, was machst du jetzt?
Ja, genau. Ne?
Das gibst du jetzt klein bei? Ne?
Ja.
Oder hier sagst du, bleibst du dir treu und sagst, nee, das machen wir nicht.
Genau. Ja, das stimmt. Das Leben testet einen regelmäßig.
Ja.
Und dann
Und es hat sich ja gelohnt, weil ihr habt
sich
ja dann einen großen
ja.
Verlag bekommen und es lief dann alles gut, ne?
Wir haben dann das Buch, sobald der Vertrag unterschrieben war oder beziehungsweise also der Auflösungsvertrag und wir dann frei waren, das wieder neuen Verlagen anzubieten, haben wir direkt die 5 größten uns rausgesucht und innerhalb von 24 Stunden von Hardy Grant zurückgehört und haben mit einer ganz tollen Lektorin das Buch fertiggestellt, die jetzt auch eine Serie mit uns machen wollen. Also Walk Away, vielleicht Munich, München oder Berlin oder ne, man kann ja auch nach Deutschland. Oder
stimmt.
Genau, das kann man ja weltweit machen. Oder natürlich andere tolle Städte in den USA. Ja, also
Wahnsinn.
Alles ging gut aus.
Also voll. Also das ist auch dieses, gerade so, wenn man so kreativ arbeitet, finde ich, und was erschafft, ne?
Ja.
Es ist so schwierig, dieses Kommerzielle, dann muss ja irgendwann auch mal Geld verdienen, aber sich treu bleiben. Es ist immer, finde ich, nicht so ein einfacher Weg, aber ihr habt es richtig gemacht. Hat alles geklappt.
Ja, danke dir.
Voll gut, voll gut. Also wirklich auch an alle, die jetzt zuhören, na, müssen wir jetzt mal sagen. Also ich werde das auch gut euch allen zeigen auf Instagram und so, weil es ist so ein hübsches Buch. Es ist ein schönes Buch für die Tasche und einfach, wenn man in New York ist, sich dazu inspirieren zu lassen. Also genau, ach ja, vielleicht hast du noch kurz eine Geschichte von einer Frau aus dem Buch, wo du sagst, das ist wirklich eine interessante Geschichte, die da drin versteckt ist.
Ja, yeah, so viele interessante. Yeah. Ich tendiere natürlich, wenn ich die Frage bekomme, oft dazu, dann Hannah Arendt zu nennen. Einfach dadurch, dass ich am Hannah Arendt Center am Bard College arbeite und viel mit Hannah Arendt zu tun habe und sie natürlich unbedingt auch ins Buch musste. Aber ich könnte jetzt auch einfach vielleicht jemanden auswählen, die so ganz unbekannt ist. Also wir haben ja tatsächlich, die Mehrheit, würde ich sagen, sind kreative Frauen, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen. Aber es gibt auch, oder nicht aber, und es gibt auch Frauen in den Spaziergängen, die einfach so eine andere Karriere hatten oder so die erste waren in einem gewissen Beruf. Mhm. Und da fällt mir Isabella Goodwin ein. Die ist in unserem Soho-Spaziergang und die ist 1865 geboren, 1943 verstorben, also Ende des 19. Jahrhunderts hat die gelebt. Und die war die erste Detektivin, die erste Frau in der Rolle für die New York Polizei, also NYPD.
Wahnsinn.
Und die hat auch echt, also das war irgendwie so schön, genau, wie du sagst, diese Geschichten zu recherchieren und dann so Geschichten auch auszukramen oder in den Archiven zu finden. Die war 19 Jahre alt, als sie ihren ersten Mann geheiratet hat. Ja, John Goodwin. Genau, 19 Jahre. Und dann hatten sie direkt 4 Kinder und dann ist ihr Mann gestorben. Das heißt, sie war 30 Jahre alt, Mutter von 4 Kindern alleine. Zack. Ja, genau.
Wahnsinn.
Und damals ja auch nicht typisch, dass Frauen überhaupt gearbeitet haben. Also das Einkommen für die Familie war weg und ihr Mann hat damals, der war Polizist. Also er war bei der New York Police Department. Er ist verstorben und dann haben im Ende des 19. Jahrhunderts hat die NYPD zum allerersten Mal Frauen zugelassen in der Rolle der Police Patron. Und zwar ging es darum, dass Frauen dann so eine Betreuungsperson sein sollten für andere Frauen, die inhaftiert waren und für Kinder. Also es war Fürsorge. Es war nicht Polizei, aber es war so in dem Unternehmen. Genau, sie hat $1,000 im Jahr verdient, also was selbst da sehr, sehr wenig war. Also wirklich arm und das mit den 4 Kindern finde ich einfach absoluten Wahnsinn. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, oder? Also absolut brutal, genau. Und darauf hat sie sich dann beworben und das hat sie bekommen und dann hat sie angefangen zu arbeiten als eine dieser Police Patrons und ihre Mutter hat dann auf die Kinder aufgepasst, während sie zur Arbeit ist. Ja, wirklich krass. Und dann hat sie angefangen, also sie hat es dann immer so mitbekommen, was da so für Investigationen liefen und hat dann angefangen, da so ein bisschen mitzuermitteln. Und und dann gab es so einen richtig großen Fall, den sie dann gelöst hat. Da ging es auch um das war so eine verdeckte Ermittlung, das war 1912. Und da ging es um den Diebstahl, und so ein Überfall und so, genau. Ja. Das war dann auch groß in den Nachrichten natürlich. Aber sie war eben diejenige, die den Fall geknackt hat und dann haben sie befördert.
Wow.
Ja, und so wurde sie dann Detektivin, erste Frau. Und an diesem Gebäude, an dem man vorbeikommt, erinnern wir eben an sie. Und sie hat dann auch 30 Jahre lang für die Polizei gearbeitet.
Wow.
Und hat dann in ihren 15 Jahren nochmal geheiratet, einen Mann, der 30 Jahre jünger war. Also auch sehr untypisch.
Schon.
Ja, genau. Und genau, also finde ich irgendwie cool. Und ich glaube, das war eine richtig coole Frau.
Ja. Also zur damaligen Zeit, sowas ist schon
genau
nicht schlecht.
Mut gehört dazu, genau. Ja, wir haben auch tolle Frauen aus Deutschland, die Eva Hesse, die ja auch wirklich ein, also wahnsinnig einfach trauriges und schlimmes Leben auch hatte, also ganz viele Schicksalsschläge und die auch in New York City gearbeitet hat, ist zufälligerweise in unserem Spaziergang direkt nach Isabella Goodwin, also auch in Soho, weil sie da ihre Galerie hatte. Genau. Ja, und so lernt man über kleine und große Geschichten und kann manchmal in die Gebäude rein. Also es wechselt sich so ein bisschen ab. Wir haben auch versucht, da so einen guten Rhythmus zu finden mit Orten, wo man so ein bisschen länger bleiben kann. Zum Beispiel ein Museum, vielleicht eine Architektin, die dann das Gebäude designt hat. Genau, und dann könnte man natürlich auch in das Museum rein, wie zum Beispiel das Whitney Museum oder Guggenheim oder New Museum. Oder man läuft einfach weiter dran vorbei. Wir haben drauf geachtet, dass es, wie die Amerikaner sagen, ein Evergreen ist. Also dass das Buch, wir haben uns zurückgehalten mit Cafés und Restaurants, einfach aufgrund auch mit der Erfahrung mit der Pandemie, dass solche Dinge sich schnell ändern können. Also das Buch ist wirklich aktuell und alles sind Orte, die man besuchen kann und an denen sich auch nichts ändert. Und die Richtung, also Directions.
Brain Freeze, Englisch, Deutsch. Passiert mir immer wieder.
Ich versuche es wirklich nicht, weil das ist so peinlich, wenn man dann länger im Ausland gelebt hat und dann mit Deutschen spricht und dann immer so halb Englisch spricht. Mir ist das ganz wichtig, dass ich im Deutschen bleibe und nie dann so Englisch spreche. Aber manchmal ist es wirklich, wenn man halt so lange in der Sprache dann gearbeitet hat. Und ich habe das Buch jetzt auch auf Englisch geschrieben und auf Englisch gedacht. Genau. Ja.
Was ist das englische Wort jetzt?
Directions.
Directions. Also Richtungsanweisungen.
Richtungsanweisungen.
Genau, die.
Oder?
Ja. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Ihr wisst schon, was wir meinen.
Wo man halt lang geht, gell?
Wo man halt lang geht, genau. Also da.
Ja, also, das haben wir alles mit angegeben, dass man kein Handy braucht. Ja, man kann einfach mit dem Buch los.
Ah, genau.
Ja, das ist eben auch schön, finde ich. Man braucht wirklich nur das Buch und man muss keine Angst haben, dass man irgendwie verloren geht, dass man irgendwie nicht weiß, wo man ist und nicht weiß, wie man zum nächsten Stopp kommt, sondern das ist alles mit in der Beschreibung.
Ja, ach, sehr gut. Also es ist wirklich, ich halte es hier in der Hand, ich schaue auch ständig drauf, weil es so schön ist. Also ich finde das eine tolle Idee wirklich, was ihr da umgesetzt habt und mal was ganz anderes. Und ich finde halt auch, zum Beispiel bei mir gibt es auch immer wieder viele Frauen, die halt alleine nach New York kommen oder gerne kommen wollen. Und dafür, finde ich, eignet sich das auch total gut, weil man einfach mal so wie so eine haltende Hand hat. So, wenn man nicht weiß, was mache ich jetzt heute oder morgen? Okay, ich nehme mir einfach eine Nachbarschaft vor und laufe das ab.
Genau. Es ist perfekt.
Man kann es super alleine machen
und ich verspreche euch, man lernt Leute kennen. Die Amerikanerinnen sind so offen. Das ist auch was ich wirklich an Amerika sehr schätze. Ich weiß noch, mein allererster Tag in New York City, sind aus der U-Bahn hochgekommen, haben erstmal verwirrt in alle Richtungen geguckt, auch total überwältigt von den Lichtern und den Häusern und den Menschen. Und dann wurde direkt erstmal gefragt, hey, kann man euch helfen? Like, do you need help? Where do you want to go? Und so, man ist nie alleine in New York. Nie.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist wirklich, also es ist ein ganz tolles Buch. Wir werden auch welche verlosen.
Schön.
Das werden wir noch organisieren.
Ja.
Genau, das wollen wir auch
machen. Und vielleicht machen wir sogar einen Spaziergang, ne?
Richtig. Wir hatten noch überlegt, dass wir im Sommer einen Spaziergang mit dir machen.
Schön.
Das organisieren wir auch noch. Das wird total schön.
Freue ich mich.
Ja, das wird.
Leute, schon durch Greenwich Village und über Roosevelt Island, die Insel, diese Insel, die an New York angegliedert ist, genau, da habe ich schon Spaziergänge geleitet. Also ich bin gespannt, was ihr euch aussucht, welchen wir dann zusammen machen.
Ja, cool. Okay. Ja, da freue ich mich auch drauf. Und jetzt zum Schluss wollte ich noch mal kurz zurückkommen auf, dass du unterrichtest am Bard College in Hudson, New York. Und, oder? Ja,
genau. Genau, im Hudson Valley, ja.
Hudson Valley, so kann man sagen.
Ja.
Und es ist ja eine Uni, die privat ist und die so Liberal Arts macht, also Geisteswissenschaften, Kunst und, was ich ganz spannend finde, kritisches Denken. Das ist mir gleich entgegengesprungen. Und es gibt da auch eine Dependance in Berlin.
Ja. Ja, genau. Ja.
Und wie ist es so da? Also das ist ja wieder mal so was ganz Eigenes. Also ich glaube, wenn ich jung gewesen, also ich war ja mal jung, das wäre auch was für mich gewesen, dieses College. Also, ne, weil ich bin ja Musical, also ich habe ja Performing Arts studiert. Das wäre, ja genau, also das wäre auch was Interessantes gewesen. Aber vielleicht magst du auch noch mal dieses kritische Denken oder so, sag doch da noch mal was dazu, weil ich finde das irgendwie so total spannend.
Darf ich erst doch was zum Campus sagen, wie schön der gelegen ist, zur Natur?
Ja, das habe ich auch gelesen. Das klingt gut.
Ja, hat jetzt nichts mit kritischem Denken zu tun. Aber weil oft, wenn ich sage, ich wohne in New York, ist klar, denken Leute in New York City, und dann sage ich Upstate New York. Und es ist, ich bin tatsächlich 2 Stunden nördlich von Manhattan. Also da fährt auch ein Zug hoch. Das gibt es in den USA ja auch nicht so oft, Zugverbindungen. Also ganz toll. Das, die Zuglinie führt direkt am Hudson entlang. Ich kann das sehr empfehlen, falls jemand nach New York kommt, den Zug zu nehmen und einmal ins Hudson Valley zu fahren. Man braucht tatsächlich ein Auto hier. Es ist ein bisschen schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist auch nicht sehr amerikanisch. Ja. Ne? Es gibt keine Busverbindungen. Ja, man braucht tatsächlich ein Auto. Aber es ist wunderschön gelegen hier. Der Campus ist direkt mit Blick über den Hudson in die Berge, Catskills. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier ankam, da habe ich noch in North Carolina unterrichtet. Und dann bin ich zu einer Konferenz, tatsächlich der Hannah-Arendt-Konferenz, die jedes Jahr stattfindet, gekommen. Und ich konnte das gar nicht fassen, wie wunderschön dieser Campus ist, mit den historischen Gebäuden noch aus dem 19. Jahrhundert. Und dann sind da so Mansions, die dann eingegliedert sind. Und man kann alles, also ne, apropos spazieren gehen, man kann dann am Campus von einem Gebäude zum nächsten laufen. Es kann dann auch mal 20 Minuten dauern. Es ist alles sehr weitläufig. Oh, wow. Ja, aber es ist halt so eine richtige Campus-Uni. Also man kann da vielleicht mache ich da mal einen Spaziergang, dachte ich mir schon. Das wäre ganz total schön, da mal einen Frauenspaziergang anzubieten. Und Hannah Arendt ist ja auch auf dem Bard Campus begraben. Also die könnte man direkt mit reinnehmen. Genau,
stimmt.
Ja, und wie gesagt, ich bin angekommen, also ich bin auf Bard gekommen aufgrund dieser Konferenz und bin angekommen und habe direkt Leute kennengelernt, Fakultätsmitglieder kennengelernt und dachte mir, hier will ich sein, hier will ich arbeiten. Und dann 2 Jahre später habe ich hier, also bin ich als Doktorandin angekommen, habe auch noch Forschung betrieben zu Hannah Arendt. Und ja, also kritisches Denken, ja, das Motto von Bard ist A Place to Think, ein Ort des Denkens. Hannah Arendt, kann ich ja sagen, also ist auch sehr an sie geknüpft, obwohl das eigentlich, kann ich jetzt noch kurz zum Abschluss, aber dieses Denken ist auch was in ihrem Werk sehr wichtig ist, durch Dinge durchdenken, schreiben, um über Dinge nachzudenken und jetzt gar nicht unbedingt zu so einer großen, allumfassenden Lösung zu kommen, sondern einfach durch das Denken zu verstehen und zu verstehen, warum Dinge passiert sind. Also sie ist ja im Zweiten Weltkrieg dann geflohen aus Deutschland als Jüdin, war dann lange staatenlos und hat dann den Rest ihres Lebens in New York verbracht. Haben wir noch Zeit? Darf ich einmal noch kurz erzählen, wieso sie am Bard College begraben ist? Weil ich glaube, das ist auch nicht vielen bekannt. Genau. Und zwar hat ihr Mann am Bard College unterrichtet, Heinrich Blücher. Und so hatten die auch mal zeitlang so eine kleine Fernbeziehung von Manhattan nach Upstate New York und haben sich dann so Briefe geschrieben. Und das ist auch total süß. Also diese Briefsammlung gibt's, die ist veröffentlicht. Und so kam diese Verbindung zustande. Und der Präsident, der heute noch Präsident ist am Bard College, hat 1975 angefangen und war ein Student von Hannah Arendt in New York City. Sie hat in New York City unterrichtet und sie hat ihn damals an dem Board of Trustees empfohlen. Als nächsten Präsidenten, dann ist er der jüngste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten geworden und er feiert jetzt sein 50-jähriges Präsidentenjahr, wird jetzt 80. Mhm. Genau, also das ist wirklich verrückt, dass er noch eine Verbindung zu Hannah Arendt hat, ne? Die ja, man denkt, also ich denke mit Hannah Arendt so 20. Jahrhundert, definitiv Vergangenheit, Zweiter Weltkrieg. Und aber dafür ist noch so eine direkte Verbindung, genau. Und so kam es, dass wir dann ihre Bibliothek von New York wurde ins Archiv in Bard übergeben und so ist eben dieser Zusammenhang. Und ich bin da am Hannah Arendt Center tätig und wir haben ganz viele Programme und Publikationen zu ihrem Denken und zu ihren Werken. Und dann noch ganz kurz, dieser kleine Campus in Berlin, genau, den gibt's. Da ist ein ganz schönes Austauschprogramm für Studierende. Und seit tatsächlich letzte Woche habe ich eine E-Mail bekommen, dass auch Fakultätsmitglieder jetzt so einen Austausch machen können. Genau, und dann könnte man da mal so ein Semester in Berlin unterrichten und die können auch hierher kommen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Campus. Also die haben 300 Studierenden im Vergleich zu Bard College hier 3000. Also es ist schon nochmal, genau, es ist so ein kleiner Ableger. Aber ganz, ganz schön.
Ich würde jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss, wir sind schon lange, aber es ist ja alles so interessant. Also, weil ich bin ja immer ein Fan vom kritischen Denken.
Ja.
So. Das, weil ich so ein bisschen, also es geht ja auch ein bisschen so in dieses New York City Mindset, von dem ich immer spreche, dass man immer so, ne, so, das haben wir jetzt auch viel besprochen, ne, wie muss man manchmal so ans Leben rangehen, dass die Dinge passieren. Und dieses kritische Denken ist, finde ich, etwas, was ja heutzutage so ein bisschen abhanden kommt.
Ja.
Und es gibt immer oft so die eine Seite und die andere Seite. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, vielleicht wäre es mal interessant, versuchen zu verstehen, warum denkt die andere Seite so, wie sie denkt. Weil es muss ja einen Grund geben. Die denken es ja nicht einfach so. Und auch wenn ich es vielleicht nicht annehmen muss, kann ich es mir aber vielleicht mal anhören. Aber wie siehst du das jetzt so mit diesem kritischen Denken und heutzutage und wie ist das bei euch auf dem Campus? Weil du, ich fand es jetzt spannend, was du gesagt hast, es geht gar nicht um ein Endresultat, sondern einfach um diese Erfahrung an sich, ja, hier oben im Köpfchen einfach mal weiterzudenken.
Ja, wie du richtig sagst, ne? Das ist heutzutage und gerade auch, denke ich, in den USA ein ganz wichtiges Thema. Es ist schwierig, weil durch das Zwei-Parteien-System in den USA es oft Meinungen aus zwei Lagern gibt und dann ist man entweder für eine Sache oder für eine andere Sache und dann gehört man dieser Gruppe hinzu oder der Gruppe hinzu und das sieht man ja an der Politik in den USA, die in den letzten Jahren wirklich sehr kontrovers war und auch sehr in die Extreme ging, also auf beiden Lagern, muss man auch wirklich sagen, rechts und links.
Ja, absolut.
Genau.
Richtig.
Und da muss ich sagen, ist mir Hannah Arendt einfach eine tägliche Inspiration, die mich auch immer wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, denen zuzuhören, die einfach die komplett andere Meinung haben, die anders denken, mit denen man nicht übereinstimmt und einen offenen Dialog zu führen. Und ich glaube, das fehlt uns. Und das merke ich auch in Seminarräumen und in Vorlesungssälen, dass das ganz wichtig ist, dass man Sprache, also ich dann sollte natürlich nicht, das sage ich auch zu meinen Studierenden, wir sind nicht respektlos, wir respektieren uns und wir, man kann jetzt nicht einfach nur alles sagen und kannst jetzt nicht gemein, wir sind jetzt nicht gemein zueinander, aber, also wir adaptieren nicht die Person, aber wir können einfach eine ganz gesunde, eine gesunde Debatte führen und einfach mal gucken, wohin uns das führt. Und vielleicht überdenken wir unsere eigene Meinung und kommen dann zu einem anderen Schluss, vielleicht auch nicht. Aber dass man da so festgefahren ist in den Lagern und dann war jetzt in den letzten Jahren schon auch sehr viel, muss man sagen, von der Linken, vom linken extremen Lager, was so Sprache angeht und was man sagen darf und was man nicht sagen darf und was okay ist. Und das finde ich ganz schwer, gerade in einem Klima und Umfeld, ja, wo es ja ums Denken geht, wo einfach, ja, sowas unter keinen Umständen eingeschränkt werden darf. Und alle, mhm, sollten sich gut fühlen, zu sagen, das, ja, ist, was ich denke. Und, ja, daher hoffe ich, dass wir so einen kleinen Beitrag dazu leisten, mhm, innerhalb von BART, innerhalb von New York. Wir haben auch Mitglieder in ganz USA. Mhm. Mitglieder in ganz USA. Also tatsächlich landesweit. Wir sind auch vernetzt. Mhm. Natürlich Deutschland, Hannah Arendt mit Institutionen. Und da einfach eine Gemeinschaft zu schaffen, wo dieser Austausch stattfindet. Sehr, 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 ja, wichtig. Sehr wichtig.
Voll.
Vor total allem, wenn die Politik so extrem ist. Dann vor allem.
Ja, total. Also es ist wirklich irgendwie, ja, also es ist, ich finde es super. Ich finde es toll, weil ich versuche das auch immer wieder, die Leute zu inspirieren, einfach mal zuzuhören. Und man muss eben, wie du sagst, nicht die andere Meinung dann haben. Aber, mhm, einfach mal nur, warum?
Ja.
Vor allem, es geht ja sonst auch nicht weiter. Ne?
Ja.
Also, das finde ich toll. Und ich muss auch sagen, ich muss mal schauen, ob ich nicht mal ein Buch von Hannah Arendt lese, weil, mhm, ich habe mich jetzt mal ein bisschen über sie informiert und, mhm, fand das sehr spannend, was sie so für Aussagen getätigt haben, hat. Schön, ja. Weil viele davon, muss ich sagen, sind total aktuell.
Ja, genau. Immer noch total aktuell. Also das ist wirklich, und nochmal zurück zu unserem Thema Frauengeschichten. Mhm. Sie hat ein kompliziertes Verhältnis zu Feminismus, deswegen würde ich sie jetzt, also, ne, aber sie ist eine Frau und sie war eine der ersten Frauen, die auch ernst genommen wurde in Deutschland als Philosophin und politische Denkerin. Mhm. Und sie war einfach furchtlos. Also das ist sowas, was mich an Hannah Arendt auch inspiriert, das furchtlose Denken, zu sagen, was man denkt. Und, mhm, ja, und es ist okay, wenn andere anders denken, aber sich da nicht irgendwie beugen und klein machen, mhm, und verstecken, sondern furchtlos denken.
Ja, das ist ein schöner Abschluss, Jana.
Ich danke dir sehr, Susi.
Furchtloses Denken. Oh. Danke für deine Zeit und deinen Input. Und ja, jetzt schauen wir mal. Und also wir wollen den Sommerwalk machen. Wir verlosen Bücher und schauen wir mal, was uns noch alles einfällt. Vielleicht, ich muss mal zu dir kommen.
Komm mal zu mir, dann zeige ich dir den Campus. Das ist wirklich total,
ja,
schön.
Ja, gerne. Das müssen wir mal machen.
Schön.
Das wäre schön.
Perfekt.
Ich danke dir ganz herzlich.
Danke für die Einladung, Susi, und fürs Gespräch. War ganz toll.
Ja. Und an euch alle, ciao, ciao aus New York.